wahrscheinlich gegen Schluss von seinem Leben, tut er nochmal Revue passieren lassen, was alles da geschehen ist. Und der Prediger hier vorne, nicht der Prediger da von Salomo, der spricht jetzt Hochdeutsch. Und sorry, habe ich bis jetzt Schweizerdeutsch geredet. Der Salomo gegen Ende seines Lebens schaut er zurück und er hat ja viel erfahren, viel auch ausprobiert und schreibt jetzt auf Verschiedenes, das einfach für das menschliche Leben auch nach 3000 Jahren, nämlich heute, noch aktuell ist. Zum Beispiel die Frage, macht mein Leben Sinn? Hat deine Existenz einen Sinn? Und wenn ja, welchen? Und wie kannst du ihn finden und dann auch sinnvoll leben? Oder er hat sich auch gefragt, wo finde ich Erfüllung im Leben? Du erlebst vielleicht vieles und am Schluss ist deine Seele immer noch leer. Das war auch, haben wir auch in einer Predigt gesehen. Er hat sich auch gefragt, lebe ich nicht wie in einem Hamsterrad und bin da wie in einem Hamsterrad gefangen? Haben wir auch gesehen in einer Predigt. Dann auch die Frage, wie begegne ich Gott, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn er lebt, wenn er eine Wirklichkeit und nicht einfach eine Illusion ist? In welcher Haltung? Was ist die richtige Art, wie ich ihm begegne, haben wir auch vertieft in einer Predigt. Und das letzte Mal war das Thema Gottes Unbegreiflichkeit ein Leben lang aushalten. Da, wo wir es nicht verstehen, da, wo es ganz schief läuft, da, wo es ganz schwierig bleibt im Leben, wie kann ich das aushalten und warum greift Gott nicht ein? Und heute die sechste Predigt, wenn sie dann kommt, handle mutig, danke Technik, mit den Versen aus Prediger Kapitel 11, Vers 1 bis 6. Wir lesen sie gleich zu Beginn. Sie sind hier eingeblendet. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Teile aus unter 7 und unter 8 Leute. Du weißt ja nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Wenn die Wolken voll sind, fällt Regen aufs Land. Und egal, ob ein Baum nach Süden oder Norden fällt, wo er hinfällt, da bleibt er liegen. Wer ständig auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen. Und wer ständig auf die Wolken sieht, kommt nie zum Ernten. Du kennst nicht den Weg des Windes und das Werden des Kindes im Mutterleib. Genauso wenig verstehst du das Tun Gottes, der alles bewirkt. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Du weißt ja nicht, was gelingen wird, das eine oder das andere, oder ob sogar beides zusammen Erfolg hat. Wenn die Zukunft unsicher ist, will ich mutig sein. Wir hatten ja kürzlich eine Kinderwoche hier und das Thema war mutig, mutig. Hintergrund war die Geschichte der Königin Esther, ein junges Mädchen. Plötzlich wird sie Königin eines damaligen Weltreiches, kann man sagen, First Lady. Und wird dann auch bedroht und herausgefordert. Ja, das hat viel Mut gebraucht. Und am Anfang jedes Nachmittags gab es eine Mutprobe. Das hat Tabea, die ist jetzt da oder dort drüber mit den Kindern, wunderbar gemacht, eine Mutprobe. Und die Kinder konnten wählen, ob sie mitmachen oder nicht. Und einige Kinder haben gesagt, doch, ich will es probieren. Und andere, oh nein, ich blieb lieber sitzen. Und wir haben damals gesehen, Mut, das haben wir nicht einfach so. Das ist immer irgendwann ein Entscheid, ich will trotzdem etwas machen oder versuchen. Und das Risiko war ja, es könnte etwas passieren. Genau. Und dann hat es Kinder gegeben, die haben diese Angst überwunden. Sie waren mutig. Aber am Schluss, glaube ich, wollten dann alle jeweils mitmachen an den Mutproben. So das ganz kurz, Klammer zur Einleitung. In diesen Versen, die wir gelesen haben, geht es darum, dass die Zukunft eigentlich immer etwas Unsicheres ist. Vieles, das wir nicht im Griff haben. Und da können wir uns entscheiden und sagen, okay, jetzt lamentiere ich mal darüber und dann resigniere ich irgendwann und dann mache ich gar nichts mehr so. Oder ich kann mich entscheiden, okay, ich schaue, was ist, ich prüfe, was habe ich noch für Optionen, nicht mehr 100, aber vielleicht noch 2 oder eine und dann entscheide ich mich, was ich mache. Und dieser zweite Entscheid, das ist dann der Mut. Es sind verschiedene Bilder, die uns da entgegenkommen, vor allem aus der Natur. Und es geht nicht unbedingt darum, dass wir diese Bilder jetzt wörtlich nehmen. Also Vers 1, wirft ein Brot hin auf die Wasserfläche, heißt nicht, geht heute Nachmittag Enten füttern an den Zürichsee oder sonst irgendwo an die Aare. Nein, sondern gemeint ist, teile mit anderen, was du hast. Lass es los. Wirf es weg. Nicht einfach ins Blaue, sondern hin zu anderen, die das nicht haben. Das erfordert Mut. Also prüf dich mal. Du hast jetzt etwas, Zeit zum Beispiel, und schenkst jemandem Zeit, du gehst jemanden besuchen. Denkst du vielleicht, ja, aber dann habe ich ja nicht mehr Zeit zum etwas anderes machen, das ich lieber machen würde. Oder du hast vielleicht Finanzen und du weißt, da ist jemand in der Not. Und jetzt überlegst du dir, soll ich jetzt dem oder dieser Person etwas spenden oder vielleicht einen Sack mit Essen bringen? Und dann denkst du, Moment, nein, wenn ich das mache, habe ich ja dann weniger. Okay. Es braucht immer Mut. Und die Aufforderung im Vers 1 ist, schicke los, wirf, verteile Gutes. Einfach das, was du hast. Und mach es bitte nicht sparsam, nicht berechnend, nicht kontrolliert und nicht in der Erwartung, aber dann soll dann der oder die mir bitte auch was zurückgeben. Hör auf mit diesem ängstlichen Berechnen, das wäre eben gerade nicht mutig. Riskiere zu geben, riskiere zu verlieren, denn du wirst gewinnen. Wer gibt, verliert nicht. Wer gibt, dem wird gegeben, genau. Wer gibt, gewinnt. Wer verschenkt, wird bereichert. Nach vielen Tagen steht hier. Und das ist genau diese Spanne, die es dann zu überwinden gilt, oder? Wenn ganz lang gar nichts zurückkommt und du denkst, ja, jetzt habe ich es gegeben, ich habe es verloren, ich habe es nicht mehr, ich habe losgelassen, ich habe nichts mehr. Aber hier steht, nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Irgendetwas kommt zurück zu dir. Und ich glaube, da sehen wir auch, dass mit dem Mut, das haben wir nicht aus uns selber, das muss uns gegeben werden. Und Gott ist es, mit ihm steht und fällt es letztlich. Er wird es dir wieder zufallen lassen, was du weggegeben, weggeworfen hast, was du verteilt, wo du großzügig warst, wo du aufgehört hast zu berechnen. Ja, wenn ich jetzt spende, reicht es dann noch bis Ende Monat mit dem Kontostand und so? Riskiere mal zu geben mit Gott. Nach vielen Tagen kommt etwas zurück. Probier es doch mal aus. Das ist auch wahr in Bezug aufs Evangelium. Ich meine, das ist auch so ein Werfen, das Brot des Lebens, oder? Jesus Christus, das Brot des Lebens. Wir geben weiter. Wie er uns genährt hat, wie er uns geholfen, gestärkt, durchgetragen hat im Leben. Du teilst das vielleicht mit jemand anderem. Und vielleicht reagiert diese Person gar nicht und du denkst, ja, ich bin eh kein Missionar, evangelisieren, das können alle anderen, ich nicht. Ich bin auch so introvertiert und nein, das kann ich nicht so. Stimmt nicht. Wir haben Landwirte unter uns, die wissen das viel besser. Wenn du gesät hast, nach 2 Wochen oder im Winter nach 1 Monat, was siehst du davon? Nix. Es ist weg, der Sack ist leer, hast verloren, oder? Nix. Und dann nach vielen Tagen kommt etwas zurück. Beim Evangelium oft auch genau gleich. Ich glaube, du wirst vielleicht auch im Himmel Leuten begegnen, die dir sagen werden, gut, ich danke dir. Dank dir bin ich da. Und du sagst vielleicht, geht's? also sicher nicht wegen mir, also irgendwie wegen dem Wilhelm Pals oder sonst irgend so einem Moody oder irgendwie so einem, ja, tollen, charismatischen Evangelisten, aber doch nicht wegen mir. Doch, damals hast du mal was gesagt, oder du denkst vielleicht, ah ja, ich habe mal für den gebetet. Ja. Und dann begegnest du dem wieder im Himmel. Nach vielen Tagen gut. Oder auch wir alle wirst du es wiederfinden. Ist auch eine Ermutigung, um das Evangelium weiterzugeben. Also, das Prinzip des Gebens im Vers 1, du weißt nicht, was zurückkommst. Du investierst in etwas und vielleicht wirtschaftlich, menschlich überlegt, ist das gar nicht so sinnvoll oder sicher, aber du wirst auf einer ganz anderen Ebene Segen zurückbekommen. Das ist paradox, aber so ist Gott. Wer gibt, empfängt. Eine Art, mutig zu sein. Vielleicht probierst du es in der kommenden Woche mal aus. Vers 2, teile aus unter 7 und unter 8 Leute. Du weißt ja nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Da geht es auch ums Teilen. Aber noch mit einem erweiterten Aspekt. Teile heute mit anderen, was du hast. Denn morgen bist du ja vielleicht der oder die, die auf andere angewiesen sein wird und froh bist, dass dann da was oder Leute sind, die an dich denken, die dich besuchen, die dir vielleicht was vorbeibringen, oder? Ich bin nicht immer auf der Geberseite. Ich bin nicht immer der, der hat Zeit, Kraft, Finanzen, Energie und so weiter. Irgendwann können auch Einschränkungen kommen. Ich meine, die Schweiz ist so ein reiches Land. Und wisst ihr, dass noch vor etwa 200 Jahren oder etwas mehr waren wir das Armenhaus Europas? Jawohl, das müssen wir uns Schweizern wieder mal sagen. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein und denken, wir sind besser als andere. Das ist uns geschenkt worden. Und ich möchte damit nur sagen, sorry, das ist jetzt kein politischer Vortrag, soll es nie sein. Ich möchte damit nur Folgendes sagen, die Zeiten können sich auch sehr schnell ändern. Haben wir erlebt, oder? Ukraine, die Kornkammer Europas, oder? Und was ist jetzt? All die Kornfelder verpflügt durch diese Panzer und verbombt und alles furchtbar, oder? Das kann so schnell ändern, auch in meinem Leben. Und warum horte ich dann alles, was ich habe? Ich habe zum Beispiel so viel Freizeit und mein Luxusproblem ist immer, ja, soll ich jetzt heute oder morgen diese 5 Stunden in das oder jenes investieren, was mir persönlich dann was bringt? Ist da vielleicht nicht falsch, aber wenn ich immer nur an das denke, glaube ich, sind wir auf dem falschen Dampfer. Teile heute mit anderen, was du hast, deine Freude, deine ansteckende Fröhlichkeit, deinen Mut vielleicht auch. Das, was du hast, denn du hast es auch nur geschenkt bekommen. Paulus stellt die Frage in einem der Korintherbriefe, was hast du, dass du es nicht geschenkt bekommen hast? Wir sind so oft im Verdienstdenken, das habe ich mir verdient, das darf ich mir jetzt gönnen. Ja, ich denke manchmal auch so, es ist nicht richtig. Alles ist geschenkt. Haben sie ja gesungen im ersten Lied, alles, was ich habe, alles, was ich bin, verdanke dir, mein Gott. Schweizerdeutsch, aber wir verstehen es, oder? Vielleicht bist du der oder diejenige, die froh bist um Hilfe. Ja. Gib Anteil. Ermögliche anderen doch bitte heute etwas, das du kannst. Lass jemandem etwas zukommen. Verschenke oder lass jemandem etwas, nimm nicht immer den anderen alles weg, wenn die auch mal wollen, oder? Lass ihnen doch vielleicht den Platz heute. Denn plötzlich bist du froh, wenn man dir dann auch den Platz lässt. Gib, was du hast, anstatt zu horten, was du am Ende eh nicht behalten kannst. Handle heute im Blick auf eine Ernte von morgen. Auch hier kann etwas zurückkommen. Du kannst plötzlich auf der Bedürfnisseite des Lebens stehen. Und hier sehen wir auch, der Weise gewinnt, indem er verliert. Er gewinnt, indem er weggibt. Und zwar jetzt, das, was du heute hast. Jeder und jede von uns hat heute so viele Ressourcen zur Verfügung. Was davon kannst du heute, solange es dir zur Verfügung steht, jemandem weitergeben, der froh ist darum. Dann das Bild mit den Wolken, Regen und dem Baum, der fällt. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen auch ein paar Bäume gefällt. Das war zwar eine kleine Dummheit, weil ich bin an den Hang hinuntergestürzt bei uns. Darum bewege ich mich im Moment ein bisschen so wie ein Roboter. Ja. Aber es kommt schon wieder gut. Habe ich auch erlebt, egal ob ein Baum so oder so fällt, wo er hinfällt, bleibt er liegen. Und manchmal fällst du dann gleich noch mit und bleibst auch einen Moment liegen und schnappst nach Luft. Ja, Klammer geschlossen, es geht ja jetzt nicht darum. Da ist Folgendes dahinter. Einige Dinge kannst du im Leben nicht ändern, die sind gegeben. Zum Beispiel die Natur, wann regnet es? Niemand von uns kann sagen, ich produziere jetzt mal Kurzregen, oder 18 Minuten lang und dann wieder nicht. Kannst du nicht. Der Baum auch, das ist das Gesetz der Schwerkraft. Wir unterliegen alle dem Gesetz der Schwerkraft. Kannst du nicht etwas dagegen tun. Und der Punkt ist, lass dich von diesen Sachen, die du nicht ändern kannst, nicht davon abhalten, trotzdem etwas Neues anzugehen und mutig zu wagen. Also die Zukunft ist nicht verfügbar, heißt das eigentlich im Vers 3. Auch hier ist sie unsicher. Es gibt Sachen, über die kannst du nicht verfügen. Und jetzt gibt es Leute, die machen dann innerlich den Schirm zu und sagen, pff, kann ich nichts machen. Es kommt eh, wie es muss. Ja. Habe auch schon so Phasen gehabt, wo ich eher so gedacht habe als anders. Und ich glaube, Gott gibt uns immer mindestens eine Option oder zwei, wo wir sagen können, ich wähle jetzt noch das, oder? Das wäre dann wieder der Mut. Und lassen wir uns doch nicht abhalten von Sachen, die wir eh nicht ändern können, trotzdem mutig zu sein. Du hast vielleicht plötzlich eine Einschränkung und kannst nicht mehr frei herumlaufen, aber du kannst trotzdem noch für jemanden beten vielleicht, oder? Auch auf dem Krankenbett. Ja. Es ist nicht so, dass wir einfach allem preisgegeben sind und dann kommen wir schnell innerlich in eine Opferrolle hinein. Ich kenne das auch. Ab und zu will mich das einholen und dann sage ich, stopp, ich weise das zurück. Ich bin nicht Opfer. Ich bin gesegnet von Gott und ich habe immer noch mindestens eine Option, wo ich einen Entscheid fällen kann und ich danke Gott dafür und dann entscheide ich mich. So. Und nutze den Raum, den Freiraum, den Entscheidungsraum, den er mir noch gibt. Und das ist dann Mut. Also auch hier eine Ermutigung. Bleib nicht bei dem stehen, das du eh nicht ändern kannst. Pack das an, was du entscheiden oder machen kannst. Und dann, es sind alles Bilder aus der Landwirtschaft. Ich bin nicht Landwirt, aber ich hoffe, ich sage nichts Falsches, oder? Sonst sagst du es mir dann, Kurt, oder? Wer ständig auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen. Wer ständig auf die Wolken sieht, kommt nie zum Ernten. Hier ist die Warnung, aber freundlich gemeint, sei nicht übervorsichtig und warte nicht auf den perfekten Moment. Denn dann wartest du ein Leben lang, oder? Und ich möchte jetzt noch etwas sagen, das vielleicht etwas heikel ist, aber bitte, ich hoffe, ich werde richtig verstanden. Es gibt ja manchmal auch unter Christen die Angewohnheit, dass man sagt, ja, ich möchte wirklich Gottes Willen tun und das ist etwas Gutes. Und dann sagen dann die Leute, ja, weißt du, ich brauche jetzt noch ein Zeichen, oder, dass ich ganz sicher sein kann, oder? Und dann mache ich es, oder? Und weißt du, ich warte schon seit 2 Wochen, es kommt einfach kein Zeichen. Das ist, ja, dann mache ich halt nichts, dann warte ich weiter und warte und warte und warte. Und der Punkt ist vielleicht, ich definiere dann, dass der Moment dann perfekt ist, zum etwas machen, wenn ich genau das Zeichen bekommen habe, das ich möchte. Und dann wird sofort natürlich der Gideon angeführt und so weiter. Aber lies mal die Geschichte von Gideon. Das war nicht das Erste, oder? Dass er dann gefragt hat mit dem Vlies, einmal nass, einmal trocken und so weiter. Das kam erst nach einer gewissen Zeit, wo er sich schon entscheiden musste, loszugehen und den Zuspruch erfahren hat. Und er hat dann auch noch den Altar seines Vaters da umgehauen, da oben. Es hat einen Volksaufstand gegeben, der wurde fast gelyncht, oder? Da hat es ganz viel vorher schon gegeben, wo er nicht immer gesagt hat, Herr, ich brauche ein Zeichen und solange es nicht kommt, bewege ich mich nicht vom Fleck. Nein, also so, es ist jetzt überzeichnet gewesen. Einfach warte nicht auf den perfekten Moment. Oft sind wir es, die dann eigentlich innerlich definieren, wenn es genau so ist, dann ist das das Zeichen und sonst gehe ich nicht. Aber Entschuldigung, wir sind doch nicht Gott. Und wenn Gott mal schweigt und keine Antwort gibt, das kann auch eine Antwort sein. Es kann vielleicht einfach der Hinweis sein, lieber Claude, die Tür ist nicht abgeschlossen. Geh, aber aufmachen musst du sie selber. Und ich habe gebetet, Herr, öffne mir diese Tür, oder? Und solange die nicht offen ist, gehe ich nicht durch. Und dann schweigt Gott und nach einer Weile sagt er mir, du, die ist im Fall nicht mehr abgeschlossen. Aber die Tür fallen drücken, musst du immer noch selber gehen. Ich habe geschaut, dass das Schloss nicht mehr geschlossen ist. So. Das wäre so die Quintessenz aus diesem Vers. Und was hier auch noch drin ist, wer gegen die letzte Sicherheit abgesichert sein möchte, wer null Risiko eingehen will, da wird die eigentliche Arbeit behindert. Oder? Das behindert, dass etwas getan wird. Es wird nicht gesät, es kann nicht geerntet werden. Und das ist eigentlich auch schade. Also man kann auch zu vorsichtig sein. Natürlich gibt es unterschiedliche Naturells. Oder? Es gibt auch die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten oder auf der Slackline und so weiter. Aber es geht hier um unser ganzes Leben. Wer auf vollkommene Umstände wartet, wird nichts zustande bringen. Normalerweise gibt es immer ein paar Wolken. Normalerweise hat es immer irgendein bisschen Wind, oder? Also warte nicht auf einen klinischen Moment, den es gar nicht gibt, wo es weder Wind noch Wolken gibt. Da suchst du die Perfektion und die gibt es einfach in diesem Leben noch nicht. Das kommt dann schon noch. Der Mann oder die Frau, der auf die letzte Sicherheit vor dem Tun wartet, wird für immer warten. Wäre schade. Vergeudete Lebenszeit. Vers 5, auch noch so ein schöner Satz in Bezug auf den Mut. Hier geht es darum, Ja zum Fragment zu sagen. Zum Bruchstückhaften. Denn es gibt nur einen, der das Ganze übersieht und bei dem die ganze Fülle ist, Gott. Und ihn verstehen wir eben da nicht in allen Details. Es gibt vieles, das ist nicht durchschaubar. Die Zukunft ist auch für uns oft nicht durchschaubar. Du möchtest zwar den Durchblick, du möchtest wissen, warum ist das so und wie hängt das mit dem und dem zusammen. Ist nicht schlecht, wenn man das ab und zu prüft. Aber immer alles verstehen wollen, immer meinen, ich muss der oder die sein, die den vollen Durchblick hat, das ist ein Holzweg. Und es sind zwei Bilder am Anfang, die gebraucht werden, die uns allen sehr gut bekannt sind. Wir wissen nicht, wann der Wind und warum er plötzlich die Richtung ändert. Und auch das Werden eines Kindes im Mutterleib. Trotz Ultraschall und allem Möglichen, das es bis heute in ausgefeilter Form gibt, vieles bleibt ein Geheimnis, das wir einfach bewundern dürfen, denn da ist Gott am Wirken. Also niemand von uns weiß alles und darum ist es eigentlich die Herausforderung, das braucht auch wieder Mut, mit dem auszukommen, was wir haben. Mit dem Wissen zum Beispiel. Das Ganze, das alles, das Umfassende, das ist Gottes Sache. Meine Sache ist ein Leben lang hier bruchstückhaft, nicht 100%. Auch wieder wie im vorangehenden Vers, das letzte Risiko ist nie ganz abgesichert. Aber hat Gott mit Menschen immer alles abgesichert, bevor er ihnen gesagt hat, komm oder geh? Ich meine, Abraham, der ging, Er folgte dem Auftrag Gottes, ohne zu wissen, wohin er komme. Gideon haben wir schon erwähnt. Geh und befreie dein Volk aus der Hand dieses Nomadenvolks der Midianiter. Er sagt, ich, der Kleinste, Benjaminiter und so weiter und so fort, habe doch keine Chance. Nein, sag ja zum Fragment und überlasse das andere Gott. Ist das nicht auch eine Ermutigung für den Alltag? Da, wo du Grenzen wahrnimmst, da, wo du nur ein bisschen etwas siehst oder verstehst oder Zusammenhänge herstellen kann, mit Gott, lass das nicht ein Hindernis sein. Geh, mach, komm aus mit dem, was du hast, denn du hast immer etwas von ihm, das du, mit dem du arbeiten kannst. Ich hoffe, es ist eine Ermutigung. Und dann am Vers 6 noch, am Morgen und am Abend. Säen und säen und säen. Und was wir nicht wissen, im zweiten Teil, was davon wird denn gelingen haben? Das eine oder das andere oder sogar beides zusammen. Und ich finde das eine sehr befreiende Lektion in diesem Vers. Eigentlich in der Kurzform können wir sagen, säen ist meine Aufgabe. Erfolg haben ist nie meine Aufgabe. Wie befreiend ist das? Ich meine, wie viele Eltern sind hier, die Kinder erzogen haben oder noch dran sind, oder? Und da machen wir, ich rede jetzt auch von mir, so vieles falsch. Aber, und ich habe das auch manchmal mir selbst und meiner Frau sagen müssen, wir haben nie immer alles falsch gemacht. Natürlich haben wir Fehler gemacht, aber nicht nur. Und es gibt dann Grenzsituationen, da musst du einfach entscheiden, so oder so. Und du hast noch ganz wenig Zeit, dann entscheidest du. Und vielleicht 2 Jahre später merkst du, das war nicht der beste Entscheid. Ja, aber sorry, es war so. Und du hast einfach in dieser Begrenzung entschieden und durftest auch. Und ja, es war vielleicht nicht die beste. Also für den Erfolg bist du nicht zuständig. Das ist Gottes Sache. Jetzt erzieht ein treues Ehepaar ihre 4 Kinder zum Beispiel. Und die wollen wirklich das auch mit Gott machen. Und 2 von diesen Kindern, die sind nachher begeisterte Christen und im Dienst für Gott. Und 2 Kinder wollen gar nichts mehr davon wissen. Ja, was ist jetzt? Da hast du für alles falsch gemacht. Nein, eben nicht. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Die Kinder wachsen immer mehr in eine eigene Verantwortung hinein und deine Verantwortung für ihren Entscheid und ihr Tun und Lassen nimmt ab, oder? Und das dürfen wir uns sagen und das soll auch eine befreiende Ermutigung und auch Entlastung sein, dass du dir nicht dein Leben lang nachher Vorwürfe machst. Du darfst immer wieder, wenn es hochkommt, das Gott hinlegen und sagen, ich habe gesät, ich habe weitergegeben, was ich konnte, ich habe auch viele Fehler gemacht, aber das Ziel war, meinen Kindern Wurzeln und Flügel wachsen zu lassen. Aber was sie heute entscheiden, mit 20 Jahren, mit 30 Jahren und so weiter, welchen Ehepartner sie vielleicht wählen oder nicht, ob sie plötzlich das Geschlecht wechseln wollen oder gleichgeschlechtlich mit jemandem leben wollen und so weiter. Es ist nicht mehr deine Verantwortung. Es ist natürlich ein Schmerz dann, extrem. Aber das dürfen wir Gott auch hinlegen. Das Säen ist deine Aufgabe. Nicht aufhören. Und weißt du, das ist auch etwas für das ganze Leben. Der Morgen ist vielleicht so die Jugendzeit im Leben. Die Power-Etappe, oder? Wo du strotzt vor Energie, Kreativität, Impulsen und du hast, ja. Und der Lebensabend, ja, das ist da, wo du vielleicht merkst, ich kann nicht mehr alles. Und die Ermutigung ist von Gott, lass deine Hand bitte auch als Senior oder als reife, gereifte Person nicht ruhen. Sähe weiter. Du bleibst eine Gesegnete, ein Gesegneter. Also bleib weiter ein Segen in dem Rahmen, den du dann hast am Lebensabend. Lass deine Hand nicht ruhen. Denn auch dann kann Gott dich noch brauchen, um andere zu segnen. Wage es mit Gott ein Leben lang. Bringe dich einfach voll ein, so wie du bist. mit deinen Farben, mit deiner Art. Du weißt nicht, was von deinem Dienst, von deinem Leben etwas bringen wird. Es ist auch nicht deine Aufgabe, das zu wissen. Aber du weißt, dass Gott alles in der Hand hat und dass er über den sogenannten Erfolg verantwortlich ist. Also wisst ihr, auch als Prediger, man könnte ja sagen, ja, Claude, als du angefangen hast, jetzt dann vor etwas mehr als 9 Jahren, da kamen so viele Leute in Gottesdienst, jetzt kommen so viele, sind vielleicht weniger jetzt. Was hast du falsch gemacht, oder? Ich könnte mich selber auch mit so etwas kaputt machen, oder? Und da muss ich einfach sagen, Herr, ich wollte dir dienen mit meinen Gaben und Grenzen. Ich habe auch Fehler gemacht, dazu will ich auch stehen. Und ich bin für das Säen zuständig, für den Erfolg. In Anführungszeichen bin ich nicht zuständig. Das ist deine Sache, was daraus wird, oder? Denn die Menschen, die hier ein- und ausgehen, treffen auch wieder Entscheidungen. Sie kommen nicht, sie leben so. Da sind wir dann wieder persönlich verantwortlich. Das ist nicht die Verantwortung der Person, die da vorne ist. Klammer geschlossen. Also für mich ist das auch entlastend. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Säen bleibt meine Aufgabe. Säen gegenüber der nächsten Generation, gegenüber Mitmenschen, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Aber Erfolg haben oder nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, ich möchte noch versuchen, die Übertragung ein bisschen ins Leben zu, das noch ein bisschen zu erläutern, ganz kurz. Handle mutig. Ja, der Reformator Zwingli in Zürich sagte einmal, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Seid mutig. Und vielleicht, ich weiß es nicht, hat er sich bei diesem Ausspruch auch auf die heute gelesenen Verse in Prediger 11 gestützt. Denn diese Verse, haben wir oft nicht gesehen, die machen Mut zum mündigen Entscheiden und Handeln, auch in Unsicherheit, auch wenn vieles nicht verfügbar ist. Warten auf den perfekten Moment bringt nichts. Warten auf das Zeichen von Gott, Entschuldigung, ist manchmal auch etwas vorgeschoben. Manch einer benutzt solch fromm klingenden Worte, um nicht Verantwortung übernehmen zu müssen. Denn wenn du Verantwortung übernimmst und dich entschieden hast, dann bist du auch wieder exponiert, ob es ein guter Entscheid gewesen ist oder nicht. Aber wir dürfen und sollen Verantwortung übernehmen. Gott lädt uns ein zu klugem, zu mutigem Entscheiden und Handeln im Leben. Im Umgang mit Geld, mit unseren Lebensplänen, mit unseren Projekten, auch mit unserer Vorsorge für den Lebensabend. Ja, handle weise, sei und bleib mutig. Es ist kein Zeichen von Unglauben, wenn ich meinen Verstand einschalte, gebrauche und dann mit Gottes Hilfe weise entscheide, treffe. Handle mutig und vielleicht helfen dir diese 2, 3 weiterführenden Fragen noch, die du persönlich oder mit jemandem auch vertiefen kannst, dieses Thema in deinen Alltag mitzunehmen. Wo wünsche ich mir mehr Mut zum Handeln? Was könnte ich Tapferes tun, wo ich vielleicht bis heute gezaudert habe? Welche biblischen Geschichten fallen mir ein, in denen Gott Menschen herausgefordert hat, etwas zu wagen mit ihm? Es ist gut, nach Gottes Willen zu fragen. Wie erfahre ich denn diesen Willen? Was ist, wenn Gott schweigt? Und wie deute ich dann dieses Schweigen von Gott? Und noch ein letztes. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Welches Projekt möchte ich gerne wagen? Mein nächster Schritt? Ich wünsche euch und mir, uns allen, dass wir mit Gottes Hilfe ganz mutig weitergehen. Amen.